Hallo Doreen.
Sag mal,
warst du eigentlich zufrieden mit uns am Teufelsberg, mit Peter Wohlleben?
Ja, richtig zufrieden. Ich fand's super. Also für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, wir haben einen Waldspaziergang aufgezeichnet mit Peter Wohlleben, dem Waldexperten schlechthin in Deutschland. Wie fandet ihr es denn?
Ich fand es total nett. Das ist ein wahnsinnig netter Mann.
Peter und der Wald.
Ja, das ist sein
Podcast,
auch
so ein programmatischer Name. Und er hat uns erklärt, warum Bäume sehen können, aber er konnte nicht auf die Frage antworten, warum sie dann nicht ausweichen, wenn ein Wildschwein auf sie zuläuft.
Ich habe das Gefühl, für den Kollegen Blom hat das Gespräch gar nicht so viel gebracht.
Am 15. April werdet ihr dann alle da draußen das ganze Gespräch hören. Sowohl bei uns hier bei Augstein und Blome als auch bei Peter und der Wald, der Podcast. Da gibt es nämlich dann einen zweiten Teil. Also wirklich sehr, sehr viel Content, den wir da produziert haben.
Wir haben sehr, sehr viel Holz produziert, würde ich sagen. Gutes Holz.
Okay, aber darauf freuen wir uns dann in 2 Wochen. Bis dahin gibt es bestimmt noch viele andere Themen und ich würde sagen, ihr startet jetzt einfach mal, oder?
Intro ab!
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo lieber Kollege Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres galaktischen Podcasts. Der größte lebende Präsident aller Zeiten, Donald der erste Trump, hat die Welt neu geordnet mit seiner, ich möchte sagen, führenden, kräftigen, auch klugen und weisen Hand. Nämlich er hat sie ins Chaos geführt, ins Zollchaos. Der Tariff Man, wie er sich selber nennt, hat die Welt mit Zöllen überzogen, wie man es noch nie gesehen hat. Und Sie werden jetzt den Zuhörern und Zuhörern erklären, wie er diese Zölle berechnet hat.
Als erstes, lieber Kollege Augstein, müssen wir einen Zoll auf Ihre Texte jetzt erheben. Das heißt, da gehen einfach mal 20% drauf. Wenn Sie zu den Kosten wie vorher produzieren wollen, müssen Sie 20% weniger Text machen, was mir gut gefallen würde. Und die Zollsätze in den USA werden ähnlich schwachsinnig erhoben bzw. berechnet. Nämlich, man guckt sich an, wie viel Handelsbilanzüberschuss ein Land mit den USA hat, also wie viel es mehr in die USA verkauft, als es aus den USA importiert ins eigene Land, also dort einkauft. Das sind dann, sagen wir mal, 400 Milliarden Euro ungefähr bei China, ungefähr 500 Milliarden sogar bei China. Und dann teilt man diese Summe, setzt man sie ins Verhältnis zu den Gesamtexporten in diesem Fall von China, sag ich mal. Und die Quote, die dabei rauskommt, die nehmen sie mal Pi mal Fensterkreuz, geteilt durch ich weiß nicht wie viel und dann geteilt durch 2. Und das ergibt dann in Prozent Äpfel und Birnen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da der Kollege Blome das auf eine Art und Weise erklärt hat, dass nicht mal Donald Trump es mehr verstehen würde, sage ich es jetzt einfach nochmal. Es ist nämlich so, ganz einfach, das Handelsdefizit der USA mit einem Land wird durch die Exporte des Landes in die USA geteilt und dieses Ergebnis wird halbiert und das ist dann der Steuersatz. Comprende?
Naja, also vielleicht meinen Sie, das Fensterkreuz war in meiner Rechnung falsch? Oder die 7 Finger der linken Hand, die ich genommen habe? Also ja,
jedenfalls, es sendet, wie man auf Englisch sagen würde, es sendet die Börsen weltweit talwärts und keiner weiß, wohin es führt. Und alle Ökonomen, von denen ich hier gelesen habe, sagen, es sei der totale Vollwahnsinn und wird nicht den Zweck erfüllen, den er haben möchte. Und über den könnte man ja tatsächlich reden, nämlich Handelsbilanzen auszugleichen und Handelsbilanzen auszugleichen, darum geht es eigentlich nur.
Zölle sind das Mittel der Feiglinge und der Schwächlinge. Und das verstehe ich jetzt nicht bei Donald Trump, weil Zölle ja heißen, ich schütze meine heimische Industrie vor garstigen, Klammer auf, besseren, qualitativ und preislich besseren Importen. Das heißt, ich verhindere, dass Mercedes-Benz eingeführt wird oder ich mache ihn so teuer, dass ihn keiner mehr sich leisten kann in den USA, weil und damit die Leute amerikanische Autos kaufen, die aber halt schlechter sind. Weil sonst hätten sie die früher ja auch schon gekauft. Also, es ist das Mittel der Feiglinge und Schwächlinge. Und dass Donald Trump sich das quasi so anheftet und daraus versucht, eine Geste der Stärke zu machen, das finde ich schon eine echte, wie soll man sagen, eine wirklich toxische Wette. Toxisch für den Rest der Welt, toxisch für seine eigene Wirtschaft. Aber eben so eine Wette im Sinne von, na mal gucken, ob die Leute mir draufkommen.
Naja, aber, und das ist interessant, deshalb ist er eben ein populistischer Politiker. Es gibt natürlich in Amerika eine ganze Menge Leute, auch bei den Gewerkschaftern, klar, also was heißt klar, aber auch bei Gewerkschaftern, die das bejubeln und sagen, endlich macht es mal jemand, endlich stoppt mal jemand diese verheerende Globalisierung, die uns hier Arbeitsplätze gekostet hat, die zur Deindustrialisierung von Amerika beigetragen hat, die Detroit teilweise zu einer Geisterstadt gemacht hat. Das ist sozusagen wieder Make America Great Again. Wir schließen an, die große industrielle Vergangenheit dieses Landes. Und das ist das, ich sage ja nicht, dass das funktioniert, lieber Kollege Blum. Ich sage, das ist aber die Nostalgie dahinter, das ist die Illusion, das ist das Bedürfnis, das ist der Traum, der hinter diesen scheinbar irrsinnigen Maßnahmen
Sie
steckt.
Sie haben es doch gerade selber freiwillig oder unfreiwillig ausgesprochen. Es soll anschließen an die große Vergangenheit.
Ja.
Also nicht Make America Great Again, sondern Make America Old Again. Und worum es mir ja nur geht, ist, das passt alles so gar nicht zu dem sonstigen Herangehen von Donald Trump oder meinetwegen auch Elon Musk. Disruptiv, brutal innovativ, absolut nach vorne gerichtet, alles hinter sich zurücklassend, was sich als nicht mehr nützlich oder gewinnbringend, effizient genug erweist. Und dann machen die eine Politik mit Zöllen, die im Prinzip alle weltwirtschaftlichen, globalen Wohlstandsfortschritte, die das gebracht hat, für arme Länder, aber auch für reiche Länder, in Teilen rückgängig,
ja,
weil sie von einer alten Welt träumen. Und das passt ja nun überhaupt nicht zusammen.
Ja, aber das doch, der Witz ist doch, dass in diesem amerikanischen, in dieser Administration findet ja auch ein Kulturkampf statt zwischen der Fraktion der Leute um Musk und der Fraktion um J.D. Vance oder meinetwegen auf Steve Bannon, die sozusagen eine konservative Revolution in Amerika machen wollen. Und ich habe jetzt gelesen, dass Musk offensichtlich schon auf der Abschussliste steht. Das hatte ja Bannon schon vor einiger Zeit gesagt, nicht? Dieser rechtsextreme, quasi anarchistische Ideologe im Trump-Lager. Der hatte ja schon vor einigen Wochen und Monaten gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den Typen wieder los sind. Weil das sind Antiglobalisierer, das sind Isolationisten, das sind Protektionisten, denen schwebt ein anderes Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell vor. Und das ist jetzt der erste Schritt. Und ich finde es...
Aber die Leute, die das Geld gegeben haben für den Wahlkampf, die gehören nicht in dieses Lager. Die haben vielleicht auch diese tech-autoritären Ideen, wie eine Demokratie aussehen soll, in denen sie, die Tech-Bosse, das Sagen haben de facto. Vielleicht sogar de jure. Aber die passen ja nicht zu dieser dampfbetriebenen alten Stahl- und Kohlewirtschaft, auf die Donald Trump jetzt hinsteuert. Und die passen schon gar nicht zu so einer Autarkiebestrebung. Denn wenn jetzt die Europäische Union zum Beispiel antwortet, dann wird sie wahrscheinlich gar nicht auf Jack Daniels und Harley Davidson gehen. Das haben die schon 7-mal gemacht. Sie werden auf den Service gehen, also auf die Services, auf die Dienstleistungen gehen. Da hat nämlich die USA im Vergleich zur Europäischen Union einen Bilanzüberschuss. Also die Googles, die anderen digitalen Netzwerke.
Das werden sie natürlich nicht tun, weil sie dann Ärger bekommen mit den europäischen Verbrauchern, die quasi abhängig sind, und zwar also sozusagen schon klinisch abhängig sind von Instagram und von ich weiß nicht was, den Meta-Produkten und von Google sowieso. Deshalb wird es dazu sicherlich nicht kommen, das glaube ich nicht.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ja, warten wir mal ab, Augstein, wenn die Leute das hier hören, könnte es bereits passiert sein. Ich weiß auch nicht genau, hat sich die EU-Kommission nicht in die Karten schauen lassen, die das ja für die ganze Europäische Union für alle 450 Millionen Bürger dieser Union selber machen kann, ist ja eine total zentralisierte Zuständigkeit, wo die Nationalstaaten nicht mehr viel zu sagen haben, weil eben der Block als Block auftreten muss. Und darum muss, glaube ich, den Europäern auch nicht so bange sein, außer dass sie natürlich leiden werden, wie alle leiden werden. Aber untergepflügt, wie sie das in sicherheitspolitischen Fragen, militärischen Fragen oftmals werden, werden sie in handelspolitischen Fragen eben nicht. Also Europa ist stärker, als man denkt. Wir haben mehr Konsumenten. Unser Markt ist größer als der der USA.
Aber die Art und Weise, wie die Amerikaner versuchen, ihre Kulturrevolution zu exportieren, ist ja mindestens genauso irre wie die Art und Weise, wie sie versuchen, das Weltwirtschaftssystem neu zu ordnen. Sie haben es auch mitbekommen, nicht, dass jetzt überall die Botschaften der Amerikaner Briefe verschicken an Firmen und sie auffordern, die neue diversitätspolitische Linie, nämlich keine Diversitätspolitik mehr zu machen, der US-Regierung quasi zu unterschreiben. Das ist komplett irre. Auf die Idee sind nicht mal die Sowjets gekommen seinerzeit oder die Chinesen, also praktisch den Leuten weltweit zu sagen, übrigens, wir haben jetzt beschlossen, sich für Frauen und Schwarze und Schwule einzusetzen, ist nicht gut und wir möchten, hier ist der Zettel, dass ihr auch unterschreibt, dass ihr das auch nicht mehr macht. Das ist ja vollkommen geisteskrank.
Also ich finde das natürlich auch Quatsch, dass in Bausch und Bogen diese Programme, die sicherlich auch Ausreißer hatten, die ein bisschen weit gegangen sind, egal, in Bausch und Bogen da jetzt abgeräumt werden, finde ich auch falsch. Aber das, finde ich, jetzt wiederum ist Markt. Wenn die USA, die US-amerikanische Botschaft in Spanien sagt, unser Caterer, wir kaufen nur noch bei einem Caterer die Häppchen für den Empfang, der auf solche Programme verzichtet. Dann können ja alle Caterer sagen, geht verhungern.
Oh komm, ey, das ist
ja Moment, könnten sie, es ist der Markt. Sie könnten sagen, oder ein Caterer sagt, doch, ich möchte dieses Programm behalten, wenn ihr das nicht mitmacht, also einen Kompromiss finden.
Nein, es gibt Länder, in denen es verboten ist. Denn Sie wissen, dass es Länder gibt, wo das sozusagen gegen die Rechtsordnung
verstößt. In Spanien zum Beispiel, genau. Ja, dann gibt es eben keinen Caterer mehr für die amerikanische Botschaft. Punkt, Ende der Durchsage. So einfach ist das. Sie müssen mal in Kategorien von Zurückschlagen denken. Sie alter Pazifist. Sie Handelspazifist.
Ich weiß nicht, ich habe da bei Ihnen...
Geht verhungern. Es gibt keine Häppchen mehr in der amerikanischen Botschaft.
Kein Ramon.
Das hält die amerikanische Botschaft in Spanien nicht lange durch.
Keine Tapas und kein Ramon mehr für die Diplomaten in Madrid.
Aber noch einmal zurück, ich meine, das ist natürlich, wir machen uns jetzt hier lustig drüber. Es ist natürlich tatsächlich die Rückabwicklung, der Versuch der Rückabwicklung, der Globalisierung in Teilen, vor allen Dingen eben der regelhaften Globalisierung, denn dahinter verbirgt sich ja auch die WTO. Nichts von dem, was Trump da macht, ist WTO-kompatibel. Da könnte man ihn vorverklagen, vor die WTO-Schiedsgerichtbarkeit ziehen. Dann tritt er wahrscheinlich da aus mit seinem Land. Und das ist halt einfach nicht gut.
Ja, aber gibt es vielleicht eine Globalisierung jetzt ohne Amerika? Das ist doch die Frage. Die Frage ist, wenn der Rest der Welt, selbst die Chinesen und die Europäer, sind sich ja in diesem Fall einig, dass diese Form von Handelspolitik nicht sinnvoll ist. Wenn jetzt der Rest der Welt, Südamerika, Afrika, Europa, Asien, China, keine Ahnung, sagt, okay, dann machen wir halt nach den alten Regeln weiter, aber ohne die Amerikaner.
Aber die Chinesen halten sich an diese Regeln ja auch nur bedingt. Nicht so offen im Bruch wie jetzt die USA.
Immerhin.
Aber die Chinesen werden sagen, oh, wenn wir 70%, so weit könnte es kommen, Zölle auf alles aus den USA bekommen, dann nehmen wir das Zeug, was wir dahin exportiert hätten und schieben es in Richtung europäischer Markt. Und China ist jederzeit bereit und in der Lage, das Zeug auf den Markt zu dumpen, wie sie es mit Stahl gemacht haben und mit anderen Gütern, die sie loswerden mussten und andernorts eben nicht mehr los wurden. Also haben sie es auf den großen europäischen Markt gekippt. Und dann müsste die EU sagen, Moment mal, das ist jetzt aber Dumping, dagegen machen wir Zölle.
Kollege Blume, das wird mir jetzt zu detailliert, das sind dann Fragen sozusagen.
Einen habe ich noch.
Beantworten Sie doch erstmal meine prinzipielle Frage. Glauben Sie, dass es möglich ist oder wahrscheinlich ist, dass die anderen Staaten, die noch nicht vollkommen irre sind, sondern nur genauso irre, wie sie schon vorher waren, Klammer auf China, Klammer zu, sich jetzt zusammenfinden und eine Art internationale Handelsordnung machen, wenigstens sei es auch nur de facto ohne die USA?
Ich glaube, das ist in Teilen im Gange. Die Europäische Union ist ja so ein perfekter Markt, wo alle zoll- und nicht-tarifären Handelshemmnisse lange, lange, lange abgeschafft sind, mindestens mal für Waren, für größere Teile der Dienstleistungen. Da kann man noch mehr machen, aber insbesondere beim Finanzmarkt Aber das ist ja schon mal ein riesiger Markt. Der macht jetzt Verbindungen zu Südamerika. Endlich, dieses Abkommen ist auch zustande gekommen. Zu Indien aber auch. Das heißt, Europa wird zum handelnden Akteur mehr denn je in der Weltwirtschaft und hält quasi die Fahne dieser geregelten Globalisierung hoch. Das finde ich irgendwie einen ganz stolzen Moment, ehrlich gesagt. Und ob dann China eher ins Lager dieser Gruppe, der Freihändler, schwenkt, so eine Zwischenposition hält wie jetzt oder aber genauso hardcore vorgeht wie die USA, das wird man sehen. Und es wird natürlich entscheidend sein, weil China so riesengroß ist und so ein riesengroßer Markt.
Gut, ich glaube, zu diesem Thema haben wir jetzt alles gesagt.
Nein, oder? Nicht alles.
Was?
Nicht alles. Denn wir haben noch nicht über die Heard- und McDonald-Inseln gesprochen, die, man denkt, das ist süßlich und schön und dem Indischen Ozean angehören, aber das ist nahe der Antarktis, darum ist es da relativ frisch und kalt und unwirtlich. McDonald-Inseln haben übrigens keinen McDonald's und trotzdem haben sie einen Zoll drauf gedonnert bekommen, obwohl da halt niemand lebt. Und das ist irgendwie, das ist krass. Daran sieht man, wie pauschal Trump da offenkundig vorgegangen ist, denn auf irgendeiner Weltbankliste figurieren diese Inseln mit Exporten in die USA von $300.000 in der Kategorie Maschinen- und Elektrogeräte. Möglicherweise haben sich da einzelne Pinguine als Waschmaschine getarnt oder als Tauchsieder.
Um in die USA einzuwandern.
Um in die USA einzuwandern. Illegale Pinguine, die als Tauchsieder verkleidet sind und wahrscheinlich auch für größere Teile des Schmelzwassers in der Antarktis jetzt und so weiter und so fort. Also das ist, gut, wenn diese Inseln eine Regierung hätten, müssten die jetzt protestieren. Wer protestiert für die Pinguine dieser Inseln?
Es ist alles gar nicht so lustig, denn sie merken ja, sie sagen immer Trump, 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 aber er macht das ja nicht alleine. Da sind ja irgendwie noch Millionen Leute, die mit ihm zusammenarbeiten und für ihn arbeiten. Und jetzt nochmal ganz kurz ernster, kleinen Exkurs vor dem Ende des Themas. Man kann da eben sehen, wie halbwegs demokratische Systeme ganz, ganz schnell in diktaturähnliche Systeme umkippen können, weil die Leute einfach jeden Scheiß mitmachen, der von oben durchgereicht wird. Neues Thema, und das eigentlich ist immer das gleiche Thema, nämlich die Frage, soll man für Deutschland kämpfen? Soll man für Deutschland in den Krieg ziehen und sterben? Oder ist das auch nur eine Sache, die von oben nach unten durchgereicht wird und gegen die man sich eigentlich auflehnen muss? Es gibt ja den Kollegen Ole Nymon, der noch ganz jung ist, aber ein Buch geschrieben hat und damit in den Bestsellerlisten ist und der durch jede Talkshow geht und den ich übrigens demnächst im Freitagssalon habe, im Renaissance-Theater, Mitte April als Gast. Und der sagt eben, ich will nicht für Deutschland sterben. Wie sehen Sie das, Kollege Blome? Für Deutschland sterben, ja oder nein?
Ich möchte auch nicht für Deutschland sterben, weil ich eigentlich gar nicht so bald sterben möchte. Insofern ist das mal wieder so eine Billo-Binsenweisheit. Die Frage ist, möchte er für Deutschland kämpfen? Und da steht ja auf seinem Buch drauf, ich möchte nicht für Deutschland, für mein Land, und das ist Deutschland, kämpfen. Das finde ich schon eine spannendere These, beziehungsweise eine, an der sich viel mehr und zu Recht Kritik festmachen lässt. Denn wofür will er dann kämpfen? Und das Land heißt ja nicht für die Scholle und für, ich weiß nicht was, den Tannenwald, sondern für die Art zu leben. Das ist ja die Allegorie. Mein Land ist ja meine Art zu leben. Und das will er offenkundig nicht, weil er findet, da müsste man andere Sachen zuerst machen und ein Land, in dem es so viele Reiche und so viele Arme gibt, findet er einfach auch nicht gut.
Okay, lieber Kollege Blum, wir wollen uns jetzt nicht an diesem armen jungen Mann festhalten, der es da auf sich genommen hat, diese Rolle zu übernehmen, aber das Thema ist eindeutig mitten in der Debatte, überall Zeitungsartikel, soll ich meinen Kindern empfehlen, zur Bundeswehr zu gehen? Ist es eigentlich feige, wenn jemand sagt, er will nicht für Deutschland kämpfen? Das ist Teil dieser Rückkehr des Militärischen in die Debatte. Das ist übrigens das, wovor ich Angst hatte, sage ich Ihnen ganz klar. Vor 3 Jahren, als die Russen die Ukraine überfallen haben, hatte ich Angst davor, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist. Wir müssen uns jetzt dauernd mit diesem Thema und über dieses Thema unterhalten, was ich de facto für ein Nullthema halte.
Also, ich will jetzt nicht übermäßig polemisch sein, aber Sie hatten in dem Augenblick, als Russland die Ukraine überfiel, ein paar Massaker beging und so weiter, hatten Sie Sorge vor einer Debatte in Deutschland über die Wehrpflicht?
Ja, nein, über die Rückkehr des Militärischen.
Na gut, über die Wehrpflicht, das sehen Sie doch beim Namen.
Nein, darum über die Rückkehr des Topos des Kämpfens, also sowohl in der Metaphorik, als auch in der Tatsächlichkeit der Ausrüstung der Bundeswehr. Rückkehr der Wehrpflicht ist ja nur ein Teil davon, Mann.
Haben Sie mal mit Ihrem Arzt gesprochen oder mit Wladimir Putin? Weil der hätte das ja Also.
Ja, das ist eben das Interessante, nicht? Das ist immer, sie bleiben immer dabei, irgendwie so, Putin kann ja aufhören zu kämpfen, dann muss er nicht mehr kämpfen. So. Die Frage ist jetzt nochmal:
Rückkehr des Militärischen, Rückkehr, was war der Begriff? Kriegstüchtigkeit.
Soll man für Deutschland kämpfen oder nicht? Ich sage Ihnen zum Beispiel,
ja.
Ich finde es interessant, dass ich jetzt viele Interviews wieder gesehen habe und Soldaten, die immer gesagt haben, wenn man da draußen ja im Feld ist, kämpft man nicht für Deutschland, sondern man kämpft fürs eigene Überleben und für den Kameraden neben einem, aber nicht für Deutschland. Ist doch auch ein interessanter Gedanke, oder?
Ja, ich kenne das eigentlich ein bisschen anders von den Interviews, die wir senden mit ukrainischen Soldaten, die auch sagen, natürlich kämpfe ich dafür, dass meine Kameraden mit mir überleben. Ich kämpfe mithin auch über mein eigenes Überleben, aber ich kämpfe auch für mein Land, weil ich nicht will, dass in weiteren Teilen des Landes das geschieht, was in den bereits besetzten Gebieten geschehen ist. Also, die kämpfen für ihre Freiheit, die kämpfen für ihre Art zu leben und vielleicht für ihren Weg nach Europa und so weiter und so fort. Das ist, klingt so metamäßig, aber glaube ich, ist eine ganz starke Motivation. Und die Frage jetzt nach Deutschland gewendet ist ja nicht, wollen sie für ihr Land kämpfen, sondern die Frage, glaube ich, ist etwas präziser gestellt, was sind sie bereit zu tun, damit die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland angegriffen wird, möglichst gering wird.
Ja, aber...
Und das lässt sich auf die Logik der Abschreckung ein?
Weiß ich nicht. Ich finde, genau, nee, aber eben nicht nur, sondern ich bin Ihrer Meinung. Ich sehe das genauso wie Sie. Ich finde die eigentlich interessante Frage liegt ja vorher. Und ich war die ganze Zeit der Meinung, die Ukrainer haben nicht alles getan, um diesen Krieg zu verhindern. Ich glaube, wenn die Ukrainer gesagt hätten, wir wollen gar nicht in die NATO, hätten die Russen deutlich weniger Grund gehabt, sie anzugreifen. Wir müssen das jetzt nicht besprechen, aber es sind zwei Lesarten der Geschichte. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns, welche Politik machen wir, die sozusagen eine aggressive militärische Eskalation mit irgendwelchen Leuten, ist jetzt egal, ob es die Russen sind oder nicht, unwahrscheinlich macht oder wie weit verhalten wir uns, dass es das wahrscheinlich macht. Das finde ich viel, viel interessanter, weil da geht es um Friedenspolitik, da geht es um Deeskalationspolitik und das ist, hat schon, wenn ich das jetzt sage und Ihr Gesicht ansehe, dann merke ich schon, das finden Sie sehr lächerlich.
Nein.
Das ganze halbgare Geschwurbel und so, jetzt ist wieder die Zeit, den Kinnriemen enger zu schnallen und Arschbacken zusammenkneifen.
Nein, wenn wir uns ernsthaft auseinandersetzen wollen, dann können Sie bestreiten, dass Abschreckung funktioniert, mithin alles überflüssig ist, was in diesem konkreten Fall zu einer deutschen Abschreckung notwendig wäre, darunter meinetwegen eine Wehrpflicht. Dann haben Sie quasi versucht, auf der Ebene, auf diesem Feld, das schon mal zu bremsen, die Diskussion, und darauf zu beschränken, ist Abschreckung eigentlich das richtige Konzept? In der Vergangenheit, muss man sagen, war es das richtige Konzept, zumindest hat es funktioniert. Und wenn wir das akzeptieren, dann können wir ja im Moment lang mal auf meinem, in Anführungsstrichen, Terrain diskutieren und sagen, wenn wir also sagen, doch, es braucht eine größere Armee, es braucht auch eine besser ausgerüstete Armee, eine, die mehr auf Landesverteidigung fokussiert ist und weniger auf das, was man hier 20 Jahre lang beigebracht hat, nämlich Interventionen in Afghanistan oder in Mali. Wenn das also stimmt, dann müsste sich jetzt jeder fragen, bist du bereit, in dieser Armee Dienst zu tun mit der Waffe? Und der junge Mann, von dem wir eben sprachen, sagt, nee, will ich nicht.
Aber
das
für mich wäre,
das wäre jetzt die Diskussion. Also für Deutschland kämpfen, mindestens bereit sein, sich selber in den Stand zu versetzen, für Deutschland kämpfen zu können. Ja oder nein, Hochstein?
Ich würde sagen nein. Also ich finde, dieser junge Mann, der 27 ist, also damit schlapp 30 Jahre jünger als ich, sagt, wenn er könnte, würde er fliehen und wenn er nicht fliehen kann, geht er in die innere Immigration, soweit das möglich ist. Und es trifft präzise meiner Haltung. Wenn ich könnte, würde ich fliehen und wenn das nicht geht, würde ich versuchen, in innere Immigration zu gehen, soweit man das dann halt kann. Und wenn irgendwann der Punkt kommt, wo man sozusagen an die moralische Kompromittierungsgrenze kommt, muss man gucken, wie man sich verhalten will und kann und wozu man den Mut hat. Keine Ahnung. Es ist auch
früher hieß das, also zu unseren Zeiten, als wir 27 und noch deutlich jünger waren, hieß das lieber rot als tot. Das war zu kalten Kriegszeiten.
Genau, und das sagt er so und das würde ich auch so sagen. Wenn das die Alternative ist, würde ich auch sagen, lieber rot als tot. Aber, und das ist sozusagen mein Problem schon an dieser Art von Diskussion, wenn ich so mit Ihnen rede, lasse ich mich bereits ein auf die Kriegsverweigerungssituation, doch, wo der Mann bei der Befragung sagt, Sie sind im Park und gehen mit Ihrer Freundin durch den Park. Es kommt ein Russe und will Ihre Freundin vergewaltigen. Sie haben Ihr G3 dabei. Schießen Sie den Russen und retten Sie Ihre Freundin, ja oder nein? Wenn sie dann gesagt haben, nein, dann war es unglaubwürdig, ab zum Bund. Wenn sie dann gesagt haben, ja, war es glaubwürdig, willkommen bei uns, ab zum Bund. Die einzig richtige Antwort war zu sagen, pass mal auf, du Arschgeige, ich lasse mich auf dein verkacktes Szenario gar nicht ein.
Sie müssen jetzt nicht Ihre Jugendsprache rausholen, nur weil es ein Erlebnis aus Ihrer Jugend ist.
Erstens ist diese ganze Impulsivität noch in mir drin, wie von damals. Ja. Und zweitens versuche ich auch den Kasernenton. Ich glaube, das ist der Kasernenton. Ich war übrigens bei der Bundeswehr. Anders als der Kollege Nymon war ich bei der Bundeswehr. Und auch viele Kollegen und Kolleginnen, vor allem sehr interessant ist ja auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allen Dingen Frauen sind dafür, dass die deutschen Männer wieder kämpfen. Achten Sie mal auf die Feuilletons. Vor allen Dingen Frauen finden, man muss auch die Landesehre mit der Waffe verteidigen. Das ist interessant.
Ja, dieses Mal würde es Frauen aus Gleichberechtigungsgründen ja auch treffen, mutmaßlich. Zumindest, wenn es um eine Dienstpflicht geht. Ich glaube, zur Bundeswehr, da müsste man das Grundgesetz ändern, wenn man eine Wehrpflicht für Frauen einführen wollte. Und diese Grundgesetzänderung gibt es nicht mehr, weil es die Mehrheit dafür nicht gibt. Aber noch einmal zurück. Lieber rot als tot. Und Ihr Beispiel aus den Befragungen zum Wehrdienst verweigern. Das ist ja doch ein Stück praktischer. Wir kriegen ja ein Stück Anschauungsunterricht im Osten der Ukraine, wie es halt so zugeht, wenn der Russe gewinnt. Und jetzt meine ich gar nicht die Massaker. Schlimm genug, was heißt schlimm genug? Unfassbar genug. Sondern einfach so, will man so leben?
Ehrlich gesagt wissen Sie und ich gar nicht, wie
das
Leben
ist aber doch ganz gut dokumentiert,
wie es auf der Krim, wie es auf der Krim aussieht und wie der Alltag ist. Entschuldigung, also das finde ich jetzt echt grotesk. Das wissen Sie und ich nicht, denn es gibt überhaupt keine halbwegs zuverlässigen Informationen, die wirklich in der Fläche beschreiben, wie es den Leuten da geht. Das wissen wir nicht. Also es ist einfach Unsinn. Und ich möchte jetzt bitte nicht, dass irgendwelche Hörerinnen und Hörer sagen, doch, da gibt es ukrainische Leute, die dazu irgendwas geschrieben haben. Bei allem Respekt vor der tapferen ukrainischen Armee, aber auch deren Berichte sind, glaube ich, wie man auf Amerikanisch sagen würde, biased. Das ist der Sinn und das Wesen des Krieges.
Aber keine zuverlässigen Infos. Sie würden es dann lieber drauf ankommen lassen.
Naja.
Und nichts riskieren, auch schon gar nicht ihr Leben riskieren, um zu verhindern,
naja,
das Risiko, was sie laufen, auf der falschen Seite des Zauns weiterleben zu müssen.
Mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist, wenn Sie an dem Punkt der Debatte angekommen sind, dann enden Sie so wie der Kollege Nymon, deshalb habe ich den hier auch extra so eingeführt. Dieser junge Mann hat sich dieses Schicksal jetzt ja ausgesucht, sozusagen als Defätist und Vaterlandsverräter und Wehrflüchtling und der praktisch die Frauen den Russen zur Vergewaltigung überlässt und
ach,
so. Na doch, das wissen Sie doch. Lesen Sie zwischen den Zeilen.
Es hat auch keinen Sinn, den Jungen jetzt größer zu machen, indem Sie
seine
dümmsten Kritiker zitieren.
Ja, aber das ist aber, sorry, wir sind aber im Internetzeitalter. Der dümmste Kritiker ist immer der mit den meisten Likes. Also das ist nun mal das Schicksal von
Instagram. Aber das nehmen wir doch beide nicht ernst. Solche Vorwürfe, insofern hat es gar keinen Sinn.
Übrigens auch eine interessante Schuldumkehr, weil in der Vergangenheit war es so, ich glaube, geschichtlich war es so, dass wir haben die Russen überfallen und nicht die Russen uns. Also insofern ist es eine interessante, ganz merkwürdige Verdrehung, dass so der Russe steht schon wieder vor der Tür. Letztes Mal hatten wir ihn im Grunde, ich möchte fast sagen, eingeladen, den Russen. Also das jetzt nur nochmal historisch. Aber Spaß beiseite, ich glaube, dass wir durch die Militarisierung der Debatte und durch die Art und Weise, wie Frau Strack-Zimmermann und andere PolitikerInnen dieses Thema vorantreiben, vergessen, dass Politik eigentlich was anderes ist als Aufrüstung, nämlich Diplomatie, Deeskalation, gucken irgendwie so, mit wem haben wir es zu tun, welches Interessen hat die Gegenseite, zu welcher Art von Agreement können wir kommen und so weiter. Na gut, da macht der Kollege Blome schon wieder so ein Gesicht, das ist erst gelangweilt.
Ja, weil es...
Das geht mit Putin nicht. Putin ist wahnsinnig.
Da habe ich nicht gesagt, Augstein, diesen Stand, man sollte gewappnet sein, militärisch gewappnet und zugleich diplomatisch offen, diplomatisch engagiert in Verhandlungen, den hatten wir schon. Das ist roundabout 50 Jahre her. Das kommt mit der OSZE am Anfang, mit den Abrüstungsverhandlungen dann und. Aber in einem ansonsten ziemlich waffenklirrenden Gesamtumfeld mit 480.000 Bundeswehrsoldaten, darunter wir beide.
Wollen Sie das auch nochmal, genau, dann bleiben wir doch bei dem konkreten Punkt. Wollen Sie das auch so? Also ist das sozusagen unsere Zukunft, dass wir wieder 500.000 Frauen und Männer unter Waffen haben, vom Nordseestrand bis zum Alpenrand in den gepanzerten Fahrzeugen dem Feind gegenüberstehen? Ist das sozusagen Ihr Szenario für die Zukunft?
Nein.
Sondern?
Ein anderes.
Dann sagen
Sie das. Das hängt auch damit zusammen, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr 500.000 junge Leute finden würden, die das machen.
Ja.
Weil die Kohorten sich ein bisschen verändert haben. Die Größe der Jahrgänge, will ich sagen. Denn diese 500.000, das waren ja die Jahrgänge, unsere Jahrgänge. Also die Boomer-Jahrgänge, die ganz geburtenstarken Jahrgänge.
Blume. So, Landesverteidigung. Muss Deutschland andere, verteidigt werden? Wird ja. Deutschland, also in der gesamten Länge, oder geht es darum, das Baltikum und die Suwalki-Lücke zu schützen? Googeln Sie mal die Suwalki-Lücke und überlegen Sie, ob die eigentlich gut zu verteidigen ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Suwalki.
Das ist ganz in der Nähe da, wo die Russen, ach ja, auch, das sind die Russen, ja, stimmt ja, diese Raketen hingestellt haben, ganz frisch.
Genau.
Die abrüstungsbereiten, diplomatieoffenen russischen
Wladimir,
Kreml-Raketen.
Ihr Friedensfürst, so. Wladimir. Ja,
das genau. Nur am Rande.
Ja.
Ich glaube, das wird anders ausschauen. Also die Bundeswehr wird anders ausschauen als vor also 30, über 30 Jahren. Was ein Wunder. Es wird darauf ankommen, Landesverteidigung und Bündnisverteidigung wieder in den Vordergrund zu rücken. Das ist ja auch schon längst beschlossene Sache. Und dann wird es unter anderem darum gehen, in Litauen zum Beispiel eine deutsche Brigade hinzustellen, damit jeder, der aus Versehen, ach, guck mal, von russischer Seite nach Litauen reinfährt und dabei aus Versehen nicht das Fahrrad genommen hat, sondern einen Panzer, das Gefühl kriegt, oh, ich lege mich nicht nur mit der wackeren litauischen Armee an, sondern mit einer NATO-Armee namens Bundeswehr.
Ja. So. Sie haben eine Frage nicht beantwortet. Was bedeutet denn Landesverteidigung heute? Muss der Kollege Nymon eigentlich zur Waffe greifen in Deutschland? Wie ist dieses Szenario? Ich verstehe es gar nicht. Wir hatten früher ein Szenario. Ich war, wie gesagt, habe ich ja schon tausendmal erzählt, Jäger bei der Bundeswehr. Da konnte man irgendwie sagen, nach 3 Minuten Kriegsbeginn sind alle tot, alle diese Leute, die diesen Dienstgrad haben, weil praktisch und so weiter, flächendeckende Krieg praktisch in Nordostdeutschland und so. Ist das unser Szenario für den Krieg? Das wüsste ich einfach gern.
Nein, die Szenarien haben sich natürlich verändert. Es ist ein viel technisierterer Krieg, es ist ein Drohnenkrieg, das sehen Sie ja. Also sie brauchen witzigerweise, wenn man in die Ukraine schaut, ja eine Mischung aus Haubitzen, das klingt wie aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert, die aber Hightech-Haubitzen halt sind, also Hightech-Kanonen, und dann brauchen sie ganz neue Waffen, wie die Drohnen, zum Angreifen, zum Verteidigen. Sie brauchen die Fähigkeit, die andere Seite elektronisch zu stören, etc. Das muss ich Ihnen doch alles gar nicht
also viele
sagen.
Kinder
ist ja auch nicht neu, ist ja auch gar kein Geheimnis. Ich will auf was anderes hinaus, wir wollen ja bei den Leuten bleiben. Für alles wird man weiterhin Soldaten benötigen. Und über die wollten wir ja reden. Lohnt es sich in dieser veränderten neuen Form, aber am Ende ist es ein Krieg, zu kämpfen für sein Land oder für sein Bündnis, meinetwegen in diesem Fall auch, was dann möglicherweise einfach ein und dasselbe ist.
Ich finde interessant die Frage, ob man es den Leuten dann selber überlässt oder nicht. Und sobald sie die Leute zwingen, ist deutlich der Spaß vorbei. Wenn man es den Leuten freiwillig überlässt, weiß ich nicht. Ich will
aber Steuern zahlen überlassen wir ihnen auch nicht freiwillig.
Ja, aber das ist natürlich jetzt der Gesellschaftsvertrag wird zwischen den Individuen geschlossen, um sie zu schützen vor der allgemeinen Rechtlosigkeit. Hat der Staat das Recht, das Leben der Individuen sozusagen einzufordern, seiner Mitbürger? Das ist eine sehr, sehr alte Diskussion, die wir beiden hier heute nicht klären werden. Ich sage Ihnen nur, da kann man für beide Punkte sehr, sehr gut argumentieren. Ich
Absolut.
Bin der Meinung, der Staat hat dieses Recht nicht, denn da kommt er sozusagen an die Grenze seines Zwecks.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, der Staat hat unter bestimmten Bedingungen das Recht, diesen Dienst einzufordern. In diesem speziellen Fall, in dem sich Deutschland befindet, würde ich aber eine letzte Bemerkung machen wollen. Es sind ja wieder die Jungen, sagen wir die Jüngeren, die das leisten müssten, denen wir jetzt schon eine völlig geistesgestörte Rentenpolitik aufbürden, die sie bezahlen müssen, denen wir schon eine bröselnde Infrastruktur in Teilen zumindest hinterlassen werden, die sie bezahlen müssen, die Schulden, die sie abbezahlen müssen. Und obendrauf kommt jetzt womöglich eine Dienst- oder Wehrpflicht. Da würde ich sagen, an der Bilanz muss sich was ändern. Und da wir die Wehrpflicht nicht für 60-Jährige einführen können, sollten wir was an der finanziellen Bilanz machen. Das meine ich total ernst. Nicht um den Leuten ihr Leben abzukaufen, was sie jetzt gleich sagen werden.
Nee,
sondern
ganz was anderes sagen.
Um die Bilanz der Belastungen wenigstens ein bisschen fairer zwischen Jung und Alt zu verteilen.
Ich finde das schön, dass Sie diesen Punkt machen. Meine ich im Ernst, finde ich gut. Das ist ein guter Punkt. Er zeigt aber nochmal, wie kolossal, universal die Generation der jetzigen Politiker versagt hat gegenüber der Vergangenheit, denn sie hinterlässt sozusagen diesen jungen Leuten nicht nur riesige Schulden und eine totale Klimakatastrophe, sondern jetzt auch noch eine Welt, die wieder auf Konflikt und auf Krieg zusteuert. Ich meine, was für ein Versagen dieser Generation. Haben Sie darüber mal nachgedacht?
Ja, aber das würde ich mir als deutscher Politiker nicht anziehen.
Weil die anderen schuld sind. Ach so, klar. Ja. Die haben nichts damit zu tun hier. Und da kann ich nur sagen, das ist in Beziehungen zwischen Menschen schon nicht so, dass immer nur einer Schuld hat. Und in Beziehungen zwischen Staaten ist das übrigens auch nicht so, dass nur immer einer Schuld hat. Das ist nie so gewesen, niemals.
Also Sie meinen, wenn ein Ehemann einfach abends durch die Tür schreitet und seine Frau verdrischt, dann waren es immer zwei Schuld?
Wow. Diese Situation, so wie Sie sie jetzt beschreiben, ohne irgendeinen Beziehungskontext vorher, gibt es meiner Meinung nach nicht. Die Frau, der Mensch, jeder, der in einer Beziehung sich befindet, das ist übrigens der Sinn von Beziehung. Vielleicht haben Sie mit Beziehungen gar nicht so viel Erfahrung. Haben Sie darüber mal nachgedacht? Beziehungen sind immer zwei Leute. Beziehungen haben immer zwei Menschen. Beziehungen haben zwei Staaten. Die Ukraine und Russland hatten vorher eine Beziehung. Wollen Sie sagen, die Ukraine hatte vorher in ihrem Verhalten gegenüber Russland keine Chance einzuwirken auf das Verhalten dieses Nachbarstaates? Gar keine? Haben wir gar keine Chance auf das Verhalten der Russen einzuwirken gehabt in den letzten 30 Jahren? Nein.
Sie meinen, die Frau hätte genug Zeit gehabt zu verhindern, dass sie an dem Mann vertauschen wird?
Hören Sie doch auf. Irgendwie. Ehrlich gesagt, Entschuldigung, Sie reden jetzt über Sachen, von denen Sie nichts verstehen. Ich im Unterschied zu Ihnen war mal Gerichtsreporter und habe mich kriminologisch ein bisschen eingelesen. Studieren Sie mal die einstiegige Literatur über Beziehungstaten. Es sind Beziehungstaten. Beziehung, zwei Menschen. Beziehung, Beziehung.
Ja, aber einer hat Schuld.
Nein, okay, ich nehme jetzt die Schuld auf mich, diesen Streit zu beenden. Ich glaube, das führt hier nicht gut weiter.
Lorraine.
Ich schütze euch beide damit.
Das finde ich rührend. Das wärmt mir das Herz, Lorraine, dass du das jetzt die Schuld auf dich nimmst, diese Sache hier zu beenden und den Kollegen davor bewahrst, sich um Kopf und Kragen zu reden.
Immer gern.
Und mir die Gelegenheit gibst, noch ein letztes Thema anzuschneiden, das wir vielleicht beim nächsten Mal richtig ventilieren müssen, nämlich, dass CDU, CSU in den Umfragen nur noch hauchfein vor der AfD liegen. In einer Umfrage für RTL und NTV waren es 25-24. Kann sein, dass sich das schon an diesem Wochenende ändert. Dann müssen wir nächstes Mal richtig reden. Ich glaube, wir werden eine Umfrage sehen, wo die AfD vor der CDU, CSU liegt. Und dann möchte ich nicht wissen, wie bei denen das Dach wegfliegt.
Blome, ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt noch einsteigen wollen, aber erstens wird jetzt ja erstmal nicht wieder gewählt, es sei denn, dass dieser Bundeskanzler, der noch nicht mal Bundeskanzler ist, es auch gleich wieder vor die Wand fährt, den Wagen. Deshalb finde ich es jetzt noch nicht gar nicht so beunruhigend. Und außerdem, wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich das erkläre, würde ich sagen, naja, ehrlich gesagt, das ist das, was passiert, wenn große Teile der Bevölkerung komplett das Vertrauen in die sogenannte herrschende politische Klasse verlieren. Ich meine, der eine Teil der herrschenden politischen Klasse hat den Wagen innerhalb von 3 Jahren komplett geschrottet und musste irgendwie mit Schimpf und Schande vom Hof ziehen. Die SPD rettet sich dann plötzlich jetzt doch schon wieder in die Regierung, so als wäre alles scheißegal gewesen, was gerade war. Und der Typ, der jetzt Bundeskanzler wäre, kommt in das Kanzleramt mit der größten politischen Lüge seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, das kann man so sagen, einfach gemessen an der Kohle, um die es geht. Ich wundere mich, dass nicht noch mehr Leute AfD wählen.
Man, dass so viele Leute AfD in Umfragen jetzt mit so einem riesigen Swing für die richtige Partei halten. Die kommen ja offenkundig von CDU, CSU, denn diese beiden Bewegungen sieht man, der Rest steht ja still. Das finde ich dann schon, also mindestens mal überraschend bis erstaunlich. Ja, der Mann hat im Wahlkampf was anderes erzählt, zumindest in bestimmten Punkten, als er am Ende jetzt hier machen wird. Aber dass das in so einen Generalverschiss geht und eine Partei begünstigt, die das Blaue vom Himmel herunterlügt. Das tut sie ja nun wirklich. Das weiß ja auch jeder und auch jeder Wähler der AfD weiß, dass es alles hinten und vorne nicht stimmt, was die erzählt. Also da wird jemand fürs, wie Sie gesagt haben, Lügen, abrupten Kurswechsel, Wortbruch bestraft, Friedrich Merz. Und die Konsequenz ist dann, dass dieselben Leute, die ihn dafür bestrafen, eine Partei wählen, die das in Potenz macht. Das verstehe ich einfach nicht.
Über dieses Rätsel, liebe Hörerinnen und Hörer, reden wir in der nächsten Woche weiter. Schalten Sie ein.
Und über den Ostbeauftragten, der die Lösung hat. Mehr Geld. Er hat für einen 5-Punkte-Plan aufgestellt. Mehr Geld, erstens. Zweitens, mehr Geld. Drittens, mehr Geld. Viertens, mehr Geld. Fünftens, Achtung, noch mehr Geld. Und zwar genau dahin in Ostdeutschland,
ja,
wo viele Menschen AfD wählen, wo die AfD-Prozentzahlen besonders hoch sind. Das sind gar nicht so viele Menschen.
Blume.
Aber Prozentzahlen hoch sind, stopp.
Blume.
Weil es nämlich eine neue Gleichung gibt. Je mehr AfD gewählt wird in einer Region, desto mehr öffentliche Förderung bekommt sie. Blume. Das ist übrigens ein Grund, da würde ich auch AfD wählen.
Blume, nehmen Sie Ihr Ritalin. Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.